Endlich! Bitcoin wagt den Ausbruch. 95.000 Dollar sind bereits einmal gefallen. 96.500 so circa erreichte Bitcoin in der Nacht. Neues Jahreshoch. Und die 100k sind plötzlich wieder zum Greifen nah. Die gestrigen US-Inflationsdaten hielten keine bösen Überraschungen bereit, womit die Kryptoleitwährung weiter Luft zum Laufen hat. Und die Bären wurden regelrecht pulverisiert. Über 600 Millionen Dollar an Short-Positionen wurden in den letzten 24 Stunden liquidiert. Klassischer Short-Squeeze, der den Kurs zusätzlich nach oben katapultiert hat. Auch schön zu sehen. Die Bitcoin-ETFs legen wieder ordentlich zu. Gestern gab es die höchsten Zuflüsse seit 3 Monaten und sogar bei den Altcoins kommt Bewegung rein. Der Altcoin-Season-Index beginnt langsam zu steigen, wie hier zu sehen. Stehen wir jetzt am Anfang von etwas Größerem? Mit dieser Frage heiße ich euch herzlich willkommen zum BTC Echo Live Markt Update. Ich bin Johannes, Redakteur bei BTC Echo. Und an meiner Stelle sitzt wie immer unser Markt- und Chartexperte Stefan Lübeck. Grüß dich, Stefan. Im Vorgespräch hast du ja gesagt, du bist selbst ein bisschen überrascht über diesen Anstieg. Die Frage, die sich jetzt alle stellen, ist das der Startschuss für die Rückeroberung für 100k?
Mahlzeit Johannes, hi in die Runde. Zumindest ist das mal ein wichtiger Schritt. Die Bären haben den ersten Schlag abbekommen. Wir wussten ja, drüber und drunter liegt enorm viel Liquidität. Diesmal ging es, wie gesagt, nicht gen Süden, sondern gen Norden. Sieht man auch an der Liquidation Heatmap hier sehr schön, dass wir im Grunde genommen in diesen Bereich reingelaufen sind, wo es dann den Bären diesmal etwas mehr wehgetan hat, um es mal so zu sagen. Durch den Jump wurde ordentlich Liquidität auf der Oberseite wegrasiert. Ich denke mal, in den nächsten Tagen oder vielleicht auch schon zeitnah, wir wissen, in den nächsten Tagen kommt ja einiges an Fundamental News sozusagen, sehen wir, wie viel wert dieser Ausbruchsversuch im Endeffekt ist.
Ja, was der Tagesclose über 95.000 genau für den Bitcoin-Kurs bedeutet, zeigt Stefan später noch in der Live-Analyse. Ihr wurde auch schon gefragt, ob du da den MACD im Weekly zeigen kannst. Können wir uns ja für später nochmal aufheben. Bevor wir starten, aber an euch nochmal, welche Kryptothemen interessieren euch gerade und vor allem, welche Altcoins sollen wir neben Bitcoin später noch charten? Schreibt es einfach in den Chat und Stefan und ich gehen möglicherweise drauf ein. Kommen wir zum Hauptthema. Stefan, lass uns heute mal auf Altcoins schauen. Der Fractal-Chart von eben, der zeigt nämlich was Spannendes. Die Analysten sprechen von einer deutlichen Verschiebung der Dynamik. In den letzten 60 Tagen hat eine wachsende Zahl von Altcoins begonnen, Bitcoins übertreffen. Das ist ja schon mal ein Anfang. Darunter Ethereum, Sol, Render, Link, Sui und Aave, aber auch noch ein paar andere. Das Timing ist auch kein Zufall und wir hatten ja erst letzte Woche über diese These gesprochen. Sorgt der bevorstehende Clarity Act für mehr institutionellen Optimismus bei Altcoins? Und jetzt wissen wir tatsächlich mehr, denn der aktuelle Gesetzesentwurf besagt, Token, die einen an einer US-Börse notierten und vor dem 1. Januar 26 registrierten ETF besitzen, die unterliegen nicht den üblichen Offenlegungspflichten, sondern, übersetzt heißt das, XRP, Solana, Litecoin, aber auch Habar, Doge und Link, das sind nämlich die, die gerade ETFs haben, werden vom ersten Tag an regulatorisch genauso behandelt wie Bitcoin und Ethereum. Und das klingt ja jetzt auch erstmal nach dem Go-Signal, auf das viele Investoren gewartet haben. Standard Chartered hat er erst gestern gesagt, dass man in ihrem jüngsten Ausblick davon ausgeht, dass ETH Bitcoin in 2026 schlagen könnte. Kursziel war da 7.500 Dollar. Ist das jetzt der Startschuss für eine echte Altcoin-Rally? Ich nenne es so und nicht Altcoin-Season. Oder überschätzt der Markt hier einfach wieder mal das Narrativ, Stefan?
Also, dass wir diesbezüglich jetzt erstmal ein Stück weit Klarheit haben, das, was du gerade angesprochen hast, was da wohl im Gesetzesentwurf steht und was dann womöglich auch kommen kann, ist sicherlich gut. Jedoch muss man vermutlich bei den genannten, die du auch gerade gesagt hast, XRP, Sol, Litecoin etc. nochmal subunterscheiden sozusagen. Während wir beide uns ja eigentlich einig sind, dass die großen drei, also Bitcoin, ETH, Solana, ihr Ding machen werden, um es mal einfach zu sagen, und auch institutionelle Nachfrage sehen, bei Bitcoin, Ethereum sowieso, auch Solana hat ja eigentlich konstant nur Zuflüsse gesehen in Spot-ETFs bisher. Sieht es bei Litecoin, Habar und Co. Zumindest aktuell ja noch etwas anders aus. Vielmehr sehen wir ja vor allem zwei Narrative generell aktuell. Zum einen AI, deswegen hast du angesprochen, Render hat performt, also dezentrale Commuting Power nachgefragt, sowie teilweise AI-Projekte. Virtuals hat ja auch, sagen wir mal, zumindest eine vernünftige Erholung gesehen. Und dann haben wir halt das Narrativ, was ja ein bisschen das Narrativ der Stunde vielleicht ist, Privacy Coins, welche ebenfalls mit dem Clarity Act bzw. Structure Bill zusammenhängen dürften. Denn dieser scheint zumindest nach aktuellen Erkenntnissen, was schon herauskristallisiert hat, den dezentralen Self-Coin Custody-Charakter, der quasi eben bei uns im Kryptospace hervorgehoben wird, so ein Stück weit auszuhebeln und damit auch die Anonymität so ein bisschen, die damit einhergeht, auszuhebeln. Es zeigt sich vielmehr, dass die Kehrseite der Regulierung, du hast das vorhin so im Vorgespräch so schön gesagt, eben mit Offenlegungspflichten und mit mehr Transparenz und zwar nicht nur auf der Seite der Börsenanbieter einhergeht, sondern auch teilweise die Projekte und die Developer selbst betrifft. Und zudem, und das betrifft uns Anleger wieder, soll auch das Tracking von Coin-Bewegungen deutlich erhöht werden und dann der Austausch zwischen den unterschiedlichen Institutionen, was logischerweise entgegen der Anonymität wirkt. Und genau deshalb scheinen Privacy-Coins gerade ein bisschen wieder zu laufen.
Was jetzt die genauen Auswirkungen dieses Clarity Act in seiner aktuellen Fassung betrifft, dafür gibt es auf jeden Fall noch ein paar Artikel auf unserer Webseite. Schaut da gerne vorbei. Wir bleiben jetzt einfach mal bei dem Thema Altcoins. Die Fractal-Analysten, die schreiben dazu auch etwas Wichtiges. Marktrotationen geschehen nicht über Nacht. Sie entwickeln sich still und leise, bevor sie offensichtlich werden. Und diese Entwicklung frühzeitig zu erkennen, ist eben der Unterschied zwischen Positionierung und Nachlaufen. Also da auch nochmal der Hinweis, möglicherweise sind wir da echt noch am Anfang einer längerfristigen Entwicklung. Wir schauen dazu aber gleich noch mehr. Es klingt auch erstmal bullisch, es gibt aber auch Gegenwind. Cosmo Jiang von Pantera Capital, der bremst nämlich auch die Euphorie ein bisschen. Er sagt, die Lage bleibt unruhig, der Markt angeschlagen. Sein Fazit, Bitcoin muss vor allem noch die Führung übernehmen, damit es zu einer wirklich gesunden Erholung kommt. Und wir gucken mal hier auf den Glassnode-Chart, diese Heatmap. Hier wird es auch spannend. Glassnode zeigt, warum der Weg nach oben schwer bleiben könnte. Also die Heatmap zur Angebotsverteilung der Long-Term-Holder jetzt in diesem Fall zeigt eine massive Konzentration zwischen ca. 93.000 und 109.000 US-Dollar. Übersetzt heißt das einfach, jede Menge Coins, die darauf warten, in Stärke, wie wir sie gerade sehen, verkauft zu werden. Jeder nachhaltige Aufwärtstrend muss dieses Angebot erst absorbieren und typischerweise braucht das eben Zeit. Und sowieso, das müssen wir überwinden, um überhaupt erstmal in Richtung All-Time-Highs zu gehen. Stefan, wir haben zwei Narrative. Eine frühe Altcoin-Rotation auf der einen Seite, massiver Bitcoin-Overhead-Supply, den wir jetzt hier gerade sehen. Was wiegt für dich aktuell schwerer?
Ja, wenn wir mal so uns ein bisschen angucken, wie sieht es eigentlich aus mit den Altcoins? Der Supply bei Bitcoin ist vorab meiner Meinung nach der Taktgeber. Sehe ich ähnlich wie der von Pantera Capital. Fakt ist, die meisten Altcoins, müssen wir mal Realismus walten lassen, taxieren, selbst wenn wir eine kurze, heftige Rallye sehen, deutlich unter den Kursen der letzten Altcoin-Kurssprünge. Also im Grunde genommen ist es quasi immer so ein Up-Down, Up-Down. Denn unabhängig von den oben erwähnten sektorspezifischen Pumps, in diesem Fall Privacy, AI, bisschen Meme-Coin, gab es ja auch ein bisschen was, wo es gen Norden ging, zeigt sich die Tendenz kürzerer Alt-Seasons. Wenn man die Bullruns von Altcoins über die Jahre miteinander vergleicht, das seht ihr aktuell hier in der Grafik. Diese verlaufen schneller denn je, wobei der Medianwert des Anstiegs im Jahr 2050 nur noch 20 Jahre, das wäre toll, Tage beträgt, gegenüber 40 bis 60 Tagen in den Vorjahren. Und das im Endeffekt sagt Wintermute mit, oder beziehungsweise darauf kommt mit Wintermute in seinem jährlichen Bericht. Und das ist auch ein Stück weit meine persönliche Wahrnehmung, weshalb ich ja nicht müde werde zu betonen, und das sage ich, glaube ich, seit Ewigkeiten, dass diese Leute, dass sozusagen Anleger, die hoffen, ach, ein Jahr halten und dann wird mein Altcoin steuerfrei und ich mache die riesige Performance, in dieser Hoffnung, dass man nämlich genau der Bullrun von Alts korreliert mit dem jeweiligen Auslaufen oder so dieser Einjahresfrist, das ist meiner Meinung nach nicht mehr zeitgemäß. Wir erleben zusätzlich, und das ist quasi ein zweites vielleicht Problem oder Gegenwind für die Altcoins oder was vielleicht diesen Hype um die Altcoins so ein bisschen dämpft, eine Verschiebung bzw. Veränderung in der Art und Weise, wie Privatanleger ihr Spekulationskapital einfach gesagt im Endeffekt einsetzen. Zum einen zieht die vorhandene Volatilität, seht ihr selber, bei Penny-Stocks und Narrative am Aktienmarkt, sei es Weltraumaktien oder seltene Erden oder was auch immer nicht alles gibt, spekulative Anleger weg von Krypto zurück in Richtung TradFi. Zum anderen sehen wir sogar einen Switch weg vom 2024-25er Narrativ Meme-Stocks zum Beispiel in Richtung Prediction-Markets. Und die Handelsvolumen von Kalshi, Polymarch und Co. erfahren stetiges Wachstum in den letzten Monaten, während das Open Interest in den Altcoin-Futures nämlich seit Oktober, also im Grunde genommen den gleichen Zeitraum, wo im Grunde genommen diese Prediction-Markets so ihr großes Up haben, um 55 Prozent eingebrochen ist, wodurch mehr als 40 Milliarden US-Dollar an Engagements vernichtet wurden. Prognosemärkte, einfach mal gesagt, monetarisieren ein bisschen Informationsasymmetrie. Sprich, jeder kann darauf wetten, wird jetzt Herr Trump Grönland übernehmen, ja oder nein? Vielleicht hast du auch am Stammtisch schon bequatscht. Während Altcoins ja so ein bisschen eigentlich Hoffnung monetarisieren. Also die Hoffnung darauf, mein Memecoin wird wieder Gas geben oder wie die Hoffnung, die Altcoin-Season kommt wieder. Und das ist so ein bisschen, ja, die abstinente Altcoin-Season ist im Grunde genommen dem verstärkten Engagement auf Prediction Markets gewichen, muss man sagen. Bezogen auf den Kryptomarkt hat dieser Switch im Endeffekt nämlich auch dann zur Folge, wenn man nur mal den Kryptomarkt anguckt, das zeigt sich nochmal ganz gut, dass Investoren zunehmend eher auf größere ausgereifte Token setzen, logischerweise Bitcoin und Ethereum und vor allen Dingen aber auch Solana etc., also quasi Coins, die, ich sag mal, gestandene Coins mittlerweile, wo man auch weiß, die haben vielleicht ein Produkt, sei es Hyperliquid, die jetzt in 2025 hart performt haben, um dann im Endeffekt, ich sag mal, von makroökonomischen Entwicklungen oder auch quasi von Entwicklungen am Markt wirklich zu profitieren. Und deswegen wiegt, um zurückzukommen auf deinen Chart des Bitcoin Supply Overhangs, deswegen wiegt der halt auch so schwer. Und deswegen brauchen wir, um wirklich so uns freizustoßen im Endeffekt, dass wir wirklich da mal dann durchkommen und dann nicht nur so reinlaufen und dann im Endeffekt die Verkäufer wieder übernehmen, um es mal einfach zu sagen.
Das klingt auf jeden Fall nicht nur nach einem Narrative-Switch am Markt, sondern halt auch einen Switch in der Anlegerklasse. Dazu habe ich eine interessante Analyse von Wintermute gelesen, die die Marktbewegung auch auf das Investor-Profil dahinter zurückführen. Also die Analysten schreiben, dass die enge Handelsspanne, in der wir uns ja vor kurzem oder wahrscheinlich immer noch so ein bisschen befinden, Aufmerksamkeit verdient, einfach weil sich Bitcoin seit Ende November schon zwischen 80 und 90.000 Dollar bewegt und diese Kompression tatsächlich extrem ist. Hier einmal die Statistik dazu eingeblendet. Also die 30-Tage-Handelsspanne liegt im 91. Perzentil, heißt jetzt einfach, so eng wie jetzt hat sich Bitcoin selten bewegt. Und solche Phasen markieren typischerweise eine Konsolidierung. Das Tempo verlangsamt sich, die Volatilität bricht zusammen. Und spannend wird es, wenn diese enge Spanne durchbrochen wird. Und hier liefert die Historie einen interessanten Datenpunkt. Bei ähnlichen Kompressionen in der Vergangenheit hat Bitcoin in 3 von 4 Fällen nach 90 Tagen positive Rendite erzielen können.
Ja, das deckt sich eigentlich gleichzeitig mit dem Abfall des Open Interest im Endeffekt, und das ist jetzt in diesem Fall auf Bitcoin dann bezogen, dass die Leveraging ist um 31% gewesen. Jetzt ist hier in der Vergangenheit mal markiert, was ist passiert in der Folge mit dem Kurs, also mit dem Bitcoin-Kurs, wenn wir so ein hartes Deleveraging gesehen haben. Ne? Das ist die Lila, das Lila ist das das Open Interest und schwarze logischerweise der Bitcoin-Preis. Jetzt sehen wir, zum einen hat es zum einen länger gedauert, das ist jetzt auch dieser Seitwärtsphase da gerade geschuldet, die wir sehen. Zum anderen aber im Endeffekt sagt dieser Chart aus, beziehungsweise CryptoQuant schließt daraus, dass wenn wir 31% Open Interest Deleveraging gesehen haben, also das abgenommen hat, dass wir in der Vergangenheit dann häufig relevante Böden markiert haben. Der Markt, ihr habt es häufiger mal gehört, hat einen Reset gesehen. Wir wissen, ein riesiger Reset war der 10.10. Insofern vielleicht so ein bisschen, ja, was heißt Hopium? Zumindest mal eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass da jetzt erstmal ein Boden gebildet wird. Jetzt müssen die Bullen allerdings halt beweisen, dass sie wirklich diesen Ausbruch, den wir jetzt gestern Nacht sozusagen oder heute Nacht gesehen haben, dass der auch mal bestätigt wird und dass wir im Endeffekt uns dann nach und nach durch diesen Supply-Overhang, den du vorhin gezeigt hast, dann da durchfressen. Ne?
Ja, und um darauf zu kommen, was uns diese Marktbewegung dann über die Investoren dahinter sagt, also Bitcoins jüngster Sprung könnte der Zünder gewesen sein, der diesen Ausbruch eben befeuert. Und mit der Mutes Fazit ist da tatsächlich bemerkenswert optimistisch. Das sieht nach taktischer Rotation aus. Also Gewinne werden bei Stärke mitgenommen, Positionen neu ausgerichtet, Kapital wartet auf den nächsten Einstieg. Der Boden wird immer wieder getestet, aber, und das haben wir auch in den letzten Wochen gesehen, erhält. Und der Hintergrund stützt das einfach. Morgan Stanley beantragt ETFs, Bank of America öffnet sich für Krypto. Der Clarity Act steht möglicherweise vor einer Abstimmung. Das sind keine Schritte, schreibt Wintermute, die man einem Markthoch unternimmt, sondern geduldiges Kapital scheint hier einfach zu akkumulieren, auch wenn sich kurzfristig die Flows noch ziemlich schwankend verhalten. Also, dass wir, man sieht das jetzt auch gut im Chart, immer wieder kurz hochpushen, wieder versuchen, den Boden zu testen. Das ist eine Konsolidierungsphase, bei der sich halt das Investorprofil tatsächlich auch switcht. Ich bin auf jeden Fall gespannt, Stefan, wie sich das mit deiner Chartanalyse gleich widerspiegelt. Vorher ist eure Meinung aber auch nochmal gefragt. Wintermute behauptet, Altcoin-Cycles bzw. Altcoin-Hypes dauern heute nur noch bis zu 20 Tage. Ist Buy and Hold für Altcoins damit tot oder haltet ihr eure Bergs eisern bis ins nächste Jahr? Schreibt uns eure Antwort in den Chat oder in die Kommentare, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wenn euch dieses Format und die Folge gefallen, dann hinterlasst außerdem gerne noch einen Like und abonniert unseren Kanal, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Jetzt lass uns aber keine Zeit mehr verlieren. Wir schauen mal in den Bitcoin-Chart. Vorher schaue ich noch mal kurz in den Chat. Also ich habe mir schon ein paar Coins, die wir möglicherweise danach noch charten, aufgeschrieben. Also BNB wird genannt. Leiter auch sehr interessant, aber vielleicht noch zu früh, um den zu charten. Das musst du dann letztendlich sagen, Stefan. Virtual auch interessant, weil es ein BTC-Echo-Musterportfolio ist. Link, bin ich der Meinung, haben wir letzte Woche zumindest drüber gesprochen.
Ist auch leider noch nicht so viel los. Wir haben da jetzt den Boden um $12, um es mal vorauszusagen. Aber wir brauchen halt jetzt mehr. Also sonst gerne mal die Vorwochen nochmal anschauen.
Ja, ich würde sagen, du startest erstmal mit Bitcoin, danach gucken wir mal in die Altcoins rein.
Machen wir so. Dann schalte ich mich mal direkt groß. Dann gucken wir als erstes mal Bitcoin. Jemand hatte gerade gefragt, den MACD im Wochenchart. Ja, was soll man da sehen? Sehr niedrig und wir sind hier, also das Histogramm ist noch im Negativen und bisher haben sich die EMAs, weil das sind nichts anderes als gleitende Durchschnitte, die wir wohlgemerkt hier sehen beim MACD, sind noch eine Ecke davon entfernt, sich zu schneiden. Ich bin auch persönlich kein Fan vom MACD, muss ich sagen. Für klassische Märkte ja, für alles, was sich schnell bewegt und hohe Volatilität hat, ist es der MACD für meiner Meinung nach zu langsam. Bedeutet, wenn der sich schneidet, kann der Move schon eine ganze Ecke gelaufen sein. Insofern finde ich das immer etwas schwierig. Deswegen gehen wir mal in den Tageschart. Und da sieht man es eigentlich ganz gut, dass wir, wo wir aktuell stehen. Ne? Das ist nichts verändert. Das sind immer die gleichen Levels. Könnt ihr Woche für Woche gucken. Wo sind wir rangelaufen? Wir sind genau an diese Oberkante hier gelaufen von diesen Zwischenerholungs-Zwischentiefs oder Hochs vom Mitte November. Bedeutet, was haben wir? Auf der Oberseite dieser Bereich, der sicherlich raus muss, damit wir im Endeffekt weiterlaufen könnten in Richtung 200-Tage-Linie, in Richtung der besagten $100,000. Das passt sich dann auch mit diesem Supply-Overhang, wovon Johannes vorhin gesprochen hatte. Auf der Unterseite, und das ist, glaube ich, das Elementare aktuell, grob würde ich sagen, irgendwo dieser Bereich hier, so 94.000, 94.1, irgendwo diese Zone. Wir haben jetzt per Tagesschluss drüber geschlossen, also stehen wir drüber. Das ist wichtig, weil hier haben wir es nicht geschafft, hier haben wir es nicht geschafft. Hier haben wir es nicht geschafft, jetzt haben wir es geschafft. Also das ist erstmal wichtig, definitiv. Die obere Bollinger-Wand biegt sich gen Norden auf, ebenfalls positiv. Dadurch haben wir eine Möglichkeit, es gibt sozusagen Raum, dass wir hier weiterlaufen können. Tatsächlich haben wir zumindest mal keine bärische Divergenz im RSI im Tageschart. Also ihr seht, ne, das Hoch hier bei ungefähr 65 vom 5. Januar. Und jetzt haben wir ein gleiches Hoch. Hätten wir jetzt hier ein niedrigeres Hoch gebaut, dann würde es direkt wieder Obacht, Obacht. Das sehen wir zumindest mal nicht. Vorteil auf der Unterseite, hatte ich auch am Montag schon angesprochen, diese 20-Tage-Linie muss halten. Und die 50er, die ja hier kurz rausgenommen wurde, Anfang Januar, am 5., 6., 7., wo wir dann wieder drunter kracht werden, die laufen jetzt, tendieren beide langsam gen Norden. Das ist immer wichtig, ne? Die Grundvoraussetzung ist nicht nur, einen gleitenden Durchschnitt zu überwinden, sondern dass der dann auch in diese Richtung, in der wir uns bewegen, dann auch wieder tendieren. Das tun jetzt beide, sprich der nächste Schnitt wäre logischerweise ein Schnitt der 20-Tage-Linie durch die 50er. Das wäre dann sozusagen das nächste Confirmation-Signal, was wir diesbezüglich brauchen. Lass uns mal einfach schauen, dass wir jetzt wirklich, also das optimale Szenario wäre, dass wir entweder, logischerweise schön wäre es, wenn wir jetzt einfach mit den Amis nachher zusammen, dass wir den nächsten Tag sehen, wo massive Zuflüsse in die ETFs kommen, dass wir daraus abgeleitet dann im Endeffekt Bitcoin gleich weitermacht, optimalerweise dieses Nachthoch bei 96,5 ungefähr rausnimmt, weiter gen Norden rennt und dann im Endeffekt eigentlich hier ziemlich relativ schnell durchrennt in den Bereich, ich sag mal irgendwo um 98,7, 98,8. Ja, wichtig ist aber, und auch vielleicht für die Leute, die noch nicht dabei sind, oder auch Leute, die jetzt vielleicht das Musterportfolio gestern den Artikel gelesen haben, wo ich geschrieben habe, Ich habe von Käufen noch abgesehen. Dann sagen die ersten, jetzt ist doch aber ausgebrochen, jetzt bist du zu spät dran. Man muss sich immer überlegen, kauft man? Man kauft aber vielleicht in einen Widerstand rein, nur dass der nächste Abpraller kommt. Also sprich, hat vielleicht einen günstigeren Kurs auf Kosten der Wahrscheinlichkeit, dass es höher geht. Und gerade weil wir so lange in dieser Range hier gelaufen sind, ja, ist immer besser aus der Erfahrung heraus, einen Ausbruch abzuwarten und dann Textbook-mäßig im Endeffekt einen Retest zu sehen. Und der Retest wäre dann für mich in den Bereich um 94.000. Mit dann quasi, ne, wir fallen in die 94 und ich sehe dann eine Reaktion und ich sehe im Grunde genommen Bits kommen rein. Das heißt, es wird im Endeffekt gekauft. Das wäre das Szenario, wo ich sage, okay, wir haben jetzt den Ausbruch hingelegt, wir machen den Retest und dann kann ich immer noch, und wenn es 1% höher, 1,5% höher, als ich vielleicht womöglich hätte gestern kaufen können, dann einkaufe. Aber mit der erhöhten Wahrscheinlichkeit, dass ich dann auch wirklich eine Trendfolge bewegen, also einen Ausbruch sehe. Bedeutet ganz kurz, vielleicht noch schnell in den kürzeren Zeiteinheiten. Wir sehen zum Beispiel die EMA 20 im 4-Stunden-Chart. Die kommt jetzt hier langsam hoch. Wir sehen auch, die fächern sich hier langsam auf. Und ich habe ja mal erklärt, immer wenn gerade, wir sind jetzt über allen gleitenden Durchschnitten. Hier im 4-Stunden-Chart hatte ja die 200 EMA 200 im 4-Stunden-Chart so rum auch die ganze Zeit gehalten hier, 9., 10., 11., 12. Januar hier. Und im Endeffekt, jetzt fangen die an, sich aufzufächern. Und immer wenn die anfangen, sich aufzufächern, derartige gleitende Durchschnitte, das indiziert dann im Endeffekt, wenn es dann so läuft, dass wir im Endeffekt die zum einen als Support fungieren und dass wir dann im Endeffekt die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass wir einen Trend wieder anlegen haben. Bedeutet kurzfristig, ja, kommen wir hier nochmal zurück. Wir haben jetzt hier genau in dem Bereich um 94.000. Super Trend im Stundenchart. Die ist untere Bollinger, aber was hier ankommt. Die EMA 50 im 4-Stunden-Chart. Also alles hier wäre im Endeffekt, wenn wir hier reindippen und dann Support finden, für mich oder vielleicht auch für Leute, die sagen, ich würde dann gerne Trader öffnen oder ich würde dann meine Position in Bitcoin vergrößern, nicht die schlechteste Wahrscheinlichkeit, gerade vom Chancen-Risiko-Verhältnis. Und wir reden jetzt, CRV ist alles. Im Nachhinein zu sagen, ja, wir hätten mal das Tief gekauft, ist schön. Das würde man aber nicht sagen, wir hätten mal den fünften Fehlaus oder den vierten Fehlausbruch in Folge gesehen und wir würden direkt wieder drunter rutschen. So viel vielleicht mal dazu. Ich bleibe aber dabei, solange wir, wenn wir zurückkommen, zum einen die gleitenden Durchschnitte und das jetzt respektieren, was ich gerade beschrieben habe, insbesondere den Bereich um 94.000 jetzt per Tagesschluss. Also was will ich sehen? Ich will einen Tagesschluss einfach gesehen, selbst wenn wir heute noch mal ein bisschen zurückkommen sollten, definitiv einen Tagesschluss mindestens über 94.000. Optimalerweise einen Tagesschluss über diesem letzten Hoch von was 95.1 ungefähr. Bleiben wir da per Tag drüber. Dann wäre das schon, dann würde das dem Chart viel geben und die Wahrscheinlichkeit dementsprechend erhöhen, dass wir in Richtung ja 98,8 vielleicht eventuell sogar dann zeitnah diese berühmt-berüchtigte, psychologisch relevante 100.000er-Marke anlaufen könnten, Johannes.
Jo, ich würde sagen, für alle, die im Nachhinein per Podcast zuschalten, auf jeden Fall heute YouTube vermutlich Pflicht, das da nachzugucken. Ganz einfach, weil das viel, viel illustrativer ist, das nochmal so mit den eigenen Augen zu sehen. Genau, ich würde sagen, wir widmen uns mal den Altcoins. Stefan, hier wurde jetzt schon zweimal nach Leiter gefragt. Ich kann auch verstehen, warum. Der Kurs ist in den letzten paar Tagen
ziemlich
abgeschmiert.
Abgekackt, Entschuldigung, meine Wortwahl.
Alles gut, es ist ja einfach die Realität. Meinst du, da kann man schon was charten? Das Ding ist ja jetzt noch nicht
so alt. Ich gucke mal gerade rein. Ich muss mal gerade gucken, wo ich hatte sogar einen Leiterchart gebaut. Aber wir müssen, erste Regel kennt ihr alle, die schon länger zuschauen. Wenn ich einen Tageschart habe, der mir nichts gibt, muss ich in die kürzere Zeit dann halt, dann muss ich schlicht und einfach gucken, wo finde ich schon gleitende Durchschnitte, wo finde ich im Endeffekt überhaupt etwas, worauf ich bauen kann. Das heißt, ich brauche wirklich schon eine Art Historie. Tageschart ist immer wünschenswert. Kleinere Zeit dann halt darunter ist der 4-Stunden-Chart. Und der gibt zumindest mal her, dass wir, ihr seht dieses markante Tief vom 30. Dezember, das verläuft bei 2,25. Das ist die erste relevante Marke, weil wir sind hier runtergefallen, gestern in den Bereich 2 Dollar. Ich habe auch gesehen, da haben ein, zwei größere tatsächlich abverkauft. Lustigerweise bei Leiter ist auch noch das Handelsvolumen vielleicht am Rande, auf Hyperliquid ist das Handelsvolumen der Perps von Leiter mittlerweile höher auf Leiter selbst. Also fand ich sehr lustig, als ich das gestern gesehen habe. Aber zurück zum Chart, dass wir im Endeffekt also wie tief kann es noch gehen? I don't know. Ich könnte jetzt sagen, ey, pass auf, wir machen das ganz einfach, das habe ich immer erklärt, ne? Letztes markantes Tief, das Hoch da drüber nehmen, würde bedeuten, erklärt auch, warum wir in den Bereich um $2 gelaufen sind. Ne? Der Chart ist zu illiquide, dass wir 1,97 wäre Optimalziel gewesen. Maximal könnten wir wohlgemerkt natürlich noch, wäre dann ein Ziel von dem Bereich um 1,60, das mal einfach auf der Unterseite. Um es aber mal weiterzudenken, wir sehen zumindest mal in diesen Stunden gestern Nachmittag, ja, und gestern Abend vor allen Dingen, jeder Abverkauf hier runter wurde gekontert von den Bullen, weshalb wir hier drei lange Spinnenbeine haben, bedeutet erstmal, die Bullen waren am Start und haben das rejected, dass es tiefer geht. Sprich, die Bullen haben eher wieder übernommen. Deswegen sind wir jetzt auch wieder in den Bereich hoch 225 gelaufen. Wir haben hier wohlgemerkt, dieses markante Tief und dieses Tief, deswegen habe ich diesen Bereich hier so eingezeichnet, genau genommen müssen wir ihn so nehmen. Dann haben wir ja hier auch die EMA 20 im 4-Stunden-Chart. Bedeutet, was brauchen wir? Wir brauchen einen Ausbruch, also ne, ein Rüberlaufen hier rüber. Warum ist das relevant? Weil das hier dann, wer schon häufiger zugeschaut hat, das die Devianz wäre. Das würde bedeuten im Grunde genommen, in der Sekunde, als wir den Ausbruch hier gesehen haben, dürften am Perpetuum-Markt viele Leute geschortet haben, drauf gesetzt haben, ey, das Ding geht bestimmt hier vielleicht in Richtung 161er zum Beispiel runter. Jetzt halten die Bullen dagegen. Bedeutet, irgendwo in dieser Zone hier oder knapp darüber sitzen eine Menge Stop-Losses. Bedeutet, wenn die Bullen es schaffen, hier rüber zu gehen, erstes Kursziel meiner Meinung nach, die Abrisskante, ihr seht es hier, 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 ganz einfach horizontale Levels, ne? Nothing spectacular hier, Bereich $2.50, bis wir womöglich dahin laufen dürfte dann auch die EMA 50 im 4-Stunden-Chart hier langsam runterkommen, bedeutet, das ist das erste Kurslevel, da ist dann quasi das Kräftemessen, sagen die sich die Bären, okay, ich versuch's da noch wieder, gehen vielleicht rein. Der Markt generell zeigt sich aber positiv. Die Bullen bleiben am Drücker, einfach gesagt, sweepen diesen Bereich hier ebenfalls, nehmen diese 2,50 raus. Dann haben wir sehr schnell eine Chance, meiner Meinung nach, in Bereich 2,70 zu laufen. Viel spannender finde ich allerdings den Bereich um 2,85, weil der hier Resist war. Dann wurde er zu Support, dann wurde er durchschlagen, war dann hier Resist, wurde nicht zurückerobert. Und dann haben die Bären quasi übernommen, dann ging es gen Süden. Bedeutet, der Bereich so um 2,85 rum, meinetwegen 2,90, irgendwo diese Zone hier, wäre dann so das Target, was wir im Endeffekt anlaufen könnten, sollten wir diese Erholungsbewegung sehen, dass sie sich fortführt. Jetzt über höhere Kurse aktuell zu reden, wir haben selber mal gesagt, mein Kursziel war so $5 bis $7, könnte ich mir rein theoretisch vorstellen. Dafür müssen die Bullen aber im Endeffekt quasi diesen Boden jetzt hier bilden und deutlich freischwimmen tun wir uns tatsächlich erst. Und da seht ihr, wie einfach manchmal horizontale Levels sein können. Ne? Wir haben dieses Level hier von den ersten Tagen hier aufgegeben, rangelaufen, Retest, das wäre hier absolut perfekter Short gewesen, bei 3,26 Bam runter. Bedeutet aber auch, das ist das Make-or-Break-Level, was wir vom Anfang des Chart sozusagen haben, bedeutet, nehmen wir den Bereich $3.30 wieder raus. Meiner Meinung nach rennen wir sehr schnell wieder in Richtung der Hochs und dann haben wir auch eine Chance in Richtung, $5, $6, $7 zu laufen. Also $5 wäre für eine Marke für mich, für Leute, die vielleicht noch Airdrop-Leiters haben oder die sich ein bisschen eingekauft haben, wäre so eine Marke ab $5, dass man da sukzessive Gewinne mitnehmen sollte, meiner Meinung nach.
Ja, ich habe es auch gerade in den Chat geschrieben, jetzt so aus rein fundamentaler Perspektive ist das Ding jetzt auch noch nicht sehr alt, ne? Und aktuell auch überwiegend auf Leiter selbst handelbar, jedenfalls Spot, also die großen Börsenlistings, die folgen halt noch. Liquidität ist noch nicht da und ich bin mir sicher, dass hier der ein oder andere große Airdrop-Farmer auch erstmal Token verkauft hat. Also mit Volatilität war immer zu rechnen zum Handelsstart. Ich würde jetzt hier tatsächlich noch nicht zu viel auf fundamentaler Ebene reinlesen. Da muss erst, glaube ich, in den nächsten Wochen noch mehr folgen. Außerdem ist dieses Perp-Narrativ ja jetzt so ein bisschen abgeflacht. Und ich glaube, das könnte sich möglicherweise zur Jahresmitte oder so ändern oder vielleicht sogar auch ein bisschen früher, wenn beispielsweise so Aktien-Perps und so weiter mehr und mehr auf diese DEXs integriert werden. Bis dahin gibt es ja auf jeden Fall auch noch reichlich andere, die da Airdrop-Farmer erstmal avisiert haben. EdgeX, was gibt es noch, Extended und so weiter. Da wird das Kapital jetzt erstmal hinrotieren, den nächsten Airdrop mitnehmen. Ich glaube, erst dann konsolidiert sich diese Branche auch so ein bisschen. Und da war leider einfach auch mein Geheimtipp neben Hyperliquid als sozusagen Beta-Play oder möglicherweise nochmal in eine andere Richtung gehend. Gibt auch einen interessanten Artikel auf unserer BTC Echo Plus Seite dazu, kann ich auch nochmal empfehlen. Da dröseln wir das Ganze nochmal ein bisschen näher auf. Wir machen mal weiter mit dem nächsten Coin, Stefan. Was sagst du, BNB oder Virtual?
BNB oder Virtual? Ich guck mal, wir haben ja, wie stehen wir denn zeittechnisch da?
Wir haben jetzt ich würde sagen, noch 9 Minuten.
Ja, Güste, dann haben wir ja, dann kriegen wir wahrscheinlich sogar noch beide aus. Das weisen wir unter. Machen wir heute einen mehr, weil wir uns vorher, weil wir vorher so effizient waren.
Wir haben so aber noch einen Hinweis aus dem Chat. Kann die Redaktion die Krakenwerbung mal woanders machen? Die wichtigsten Chartmarken oder Chartkennzahlen oben links sind nicht sichtbar. Ich habe jetzt das Bild so nicht, ich kann das gerade nicht sehen. Ich weiß nicht, ob
ich das verstehe. Wurde. Okay, die wichtigen Chartmarken, aber wenn es oben links ist, dann sieht man doch eigentlich, da steht doch nur der Name. Oder? Ja, aber wir danke für den Tipp. Dann schauen wir sonst nochmal, dass wir das nochmal etwas umbauen. Definitiv. Why not? Tatsächlich wichtig, BNB. Und BNB bin ich persönlich das Narrativ, oder beziehungsweise ich bin ein Fan von BNB, dass ich das mal sagen würde. Aber tatsächlich ist es für mich einer der stärkeren Coins. Handelt auch oberhalb der 200-Tage-Linie, müssen wir sagen. Wir haben jetzt auch im Endeffekt alles zurückerobert. Und wer gestern den Bericht bzw. Börsendepot gelesen hat vom Musterportfolio, da habe ich auch geschrieben, wir müssen diesen Bereich um dieses Jahreshoch, was ja bei ungefähr, was, 925 US-Dollar war, rausnehmen. Wir sind da jetzt erstmal ausgebrochen. Also es sieht ähnlich tatsächlich so ein bisschen wie bei Bitcoin aus. Ne? Dieses seitwärts immer angeschlagen, aber höhere Tiefs gemacht. Ausbruch bedeutet im ersten Schritt, wir müssen jetzt eigentlich es schaffen, die 920 Dollar, selbst wenn wir nochmal kurz zurückkommen, 920 Dollar per Tagesschluss auf jeden Fall zu halten. Wichtig, wer jetzt vielleicht noch einsteigen will, sollten wir nochmal in den Bereich hier um 900 Dollar, 903, 897 oder was zurückfallen. Wir sehen, hier schneidet, also quasi bei BNB passiert das, was wir bei Bitcoin optimalerweise bald sehen, dass die 20-Tage-Linie die 50-Tage-Linie schneidet, bedeutet im Endeffekt einfach gesagt nächstes Kurssignal oder nächstes Kaufsignal. Schaffen wir es dann, uns hier zu stabilisieren und vor allen Dingen Tagesschlusskurse, wie gesagt, oberhalb grob der 920 Dollar zu haben, dann sehe ich eine gute Chance, dass wir weiter laufen. Unterkante wären 970. Ich sehe dann aber eher relativ schnell, dass wir die 1000er-Marke wieder anlaufen könnten. Das wären diese Niveaus hier vom 10.11. November rum. Und dann werden wir im Endeffekt sehen, ob wir die Power haben, diese psychologischen 1000 einfach gesagt rauszunehmen, um dann im Endeffekt in die Zone eigentlich, und das ist für mich so ein bisschen die Abrisskante hier, um diese orangene Zone hier zu nehmen, weil die Abrisskante definiert sich ja eindeutig dadurch, dass wir, ne, wir haben dieses massive Hoch gesehen, dann ging es hier und dann haben wir hier versucht. Und die Bullen waren immer da, aber es gab dennoch immer tiefere Hochs. Und dann kam Anfang November, Bams, ging es gen Süden. Und dann seitdem haben wir uns hier unten auskonsolidiert. Aber das ist für mich hier so die Abrisskante auf der Oberseite, bedeutet grob 1060 US-Dollar. Das wäre dann erstmal das Kursziel, wenn wir uns denn im Endeffekt hier freischwimmen können. Viel mehr wäre jetzt wieder müßig zu sagen, nächste Marke wäre dann 1150. Aber ich glaube, das könnt ihr die Leute, die verfolgen, wie gesagt, ich mache da ja keine Hexenwissenschaft draus. Manche bauen dann irgendwelche spektakulären Sachen in den Chart. Horizontale Level, also sprich Supply und Demand Zone, sind einfach das Relevanteste in einem Chart. Dort immer gucken, wie sich Kurse verhalten und dann kann man daraus auch eine Menge ableiten. Gut, was war's? Virtuals. Jetzt muss ich mal gerade gucken, habe ich den überhaupt hier? Ansonsten müssen wir mal gerade. Wie sieht es mit der Zeit aus, mein Lieber?
Wir haben noch knapp 5 Minuten.
Ja, gut, dann kriegen wir das noch
hin. Ich würde sagen, Virtuals geht auf jeden Fall noch und dann
5 Minuten
verabschieden wir uns. Virtuals.
So, Virtuals. Wir sehen zum einen, und deswegen ist das, und ich zeichne den jetzt live on the fly, wie ihr seht, ne? Tagesschlusskurse, und ich glaube, das hatte ich auch mal erklärt. Ich meine auch, wir hatten Virtuals vor einer Weile schon mal, weil ich immer wieder erklärt habe, dass wenn wir ein maximales Tief, in diesem Fall vom 10. Oktober, 10. 11. Oktober gesehen haben, dann sehen wir einen Hoch. Und dann kommen wir nochmal zurück. Testet der oftmals Bereiche, die in der Vergangenheit auch sozusagen auf horizontaler Ebene Preisbereiche, die relevant waren. Ja, und das waren ja diese Tiefs der Folgetage nach diesem Abverkauf. Die haben wir tatsächlich, ich sag mal, das ist eine Art Full Retrace, weil der Bereich um das 78er, 76er ist immer sozusagen das maximale Retrace, wo dann die Bullen spätestens am Start sein müssen. Optimalerweise ist es das Golden Pocket, ihr wisst es selber. Es kommt aber manchmal in dem Übersprung, auch gerade bei sehr volatilen Assets, dass wir dann im Endeffekt noch eine Ecke weiterlaufen. Und die Bullen waren im Endeffekt am letzten Zipfel hier zur Stelle im Bereich, ja, grob 65, 70 Cent. Haben dann hier tatsächlich einen Doppelboden ausgebaut. Das ist immer das Interessante, ne? Wir hatten am 19. Dezember einen Boden, sind dann hier seitwärts auskonsolidiert und haben hier im Endeffekt dann nochmal das Tief nochmal retestet. Müssen wir mal gucken, sind die leicht minimal höheres Tief. Wir sehen aber auch, dass der RSI sich dann schon so langsam auch erholte. Und jetzt im Endeffekt sind wir dann ja mit einer impulsiven Bewegung durch 20-Tage-Linie, 50-Tage-Linie durchgelaufen. Wo haben wir gehalten? Auch wenn wir hier kurz drüber gespiked sind. Was sehen wir eindeutig? Der Bereich um die 200-Tage-Linie. Und die 200-Tage-Linie war kurz zurückerobert, die muss aber immer nachhaltig genommen werden. Ähnlich wie bei horizontalen Widerstandsmarken zum Beispiel. Einmal drüber gucken und winken und dann wieder drunter fallen, das reicht nicht. Man muss halt quasi drauf stehen können und sagen können, so, habe ich geschafft. Dementsprechend sind wir zurückgekommen und da sieht man auch immer, warum Charttechnik funktioniert. Wir sind 1A nicht nur, also hier 20-Tage-Linie, 50-Tage-Linie, die hier geschnitten waren und die jetzt wieder anfangen dann zu trennen in eine Richtung. Das habe ich vorhin erklärt. Immer wenn etwas trendet in die Richtung, in die wir laufen, dann wirkt es auch als Unterstützung. Gleich sozusagen seitwärts laufende Geschichten sind dann immer eher problematisch. Bedeutet, solange wir den Bereich um 90 Cent, 94 Cent, diese Zone jetzt hier verteidigen können, solange wir die halten, ist alles soweit in Ordnung. Maximaler Spike runter wären vielleicht 83, 84 Cent, dann aber auch auf Stundenbasis quasi einmal so ein Spike, dann würden sie Liquidität greifen, müssten dann aber auch schnell wieder hochschießen. Nachhaltig wird's, wenn wir per Tagesschluss logischerweise 200-Tage-Linie, also den Bereich 1,10 bis 1,14 rausnehmen, das ist so diese Zone hier, dann denke ich, haben wir eine gute Chance, weiterzulaufen, und dann sehe ich sehr wohl eine gute Möglichkeit, und dann kann man sich auch immer sehr leicht einfach der Fibonaccis bedienen, dass man im Endeffekt dieses letzte Hoch und das Tief nimmt, dass man sieht hier der Bereich von diesen Hochs hier und Tiefs, ne? Also einfach hier das Tief, da das, klar, minimal überschossen, hier wieder das Hoch, ist korrespondiert genau mit dem 61er, bedeutet 1,41. Und sehe, oh sehe, genau diese Zwischenhochs vom 8. und was ist das, 10. November, wo wir hier nicht weitergekommen sind, wo wir ja auch vor diesem Spike hier nicht weitergekommen waren, fungiert oder korrespondiert mit dem 8. oder 76er, 78er Fibonacci, also mit dem maximalen Retracement. Also sprich 1,60 wäre dann so. Das sind quasi die Kursmarken, die ich da jetzt erstmal sehe. Logischerweise sollten wir einfach weiterlaufen, haben wir diesen horizontalen Bereich aus diesem November hoch und der im Sommer, im Juli schon mal relevant war, das wäre dann 1,90 $. Aber es ist für mich verfrüht zu sagen, ja, wir gehen jetzt auf jeden Fall in Richtung 1,90 $. Die Bullen müssen jetzt erstmal zeigen, dass sie sich da durchfressen können.
Alright, ich würde sagen, wir sind am Ende für heute angelangt. Bevor wir uns verabschieden, haben wir noch einen kleinen Tipp für euch. Das BTC Echo Plus Abo. Viele der Inhalte, die wir heute angesprochen haben, die gehen natürlich noch tiefer, und genau da greift das BTC Echo Plus Abo. Dort gibt es die ganzen Artikel, die nochmal diese tieferen Recherchen, Inhalte, Experteninterviews, Prognosen und viele andere spannende Insights aus dem Crypto-Space bieten. Ja, danke wie immer auch an dich, Stefan, für deinen Input und deine Expertise. Euch wünsche ich auf jeden Fall eine gute Restwoche. Hoffen wir mal, dass wir jetzt wirklich den Ausbruch sehen und nicht schon wieder ein Fakeout. Ich weiß nicht, wie viele von den Dingern ich noch verkraften kann, aber es sieht ja schon mal ganz gut aus, oder?
Ja, wie gesagt, wenn es ein erneuter Fakeout wird und dann kommt der Abkauf Dollar rein, damit steigt leider, muss man dann sagen, auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir dann wirklich im Endeffekt auf der Unterseite ausbrechen. Ne? Das muss man immer sagen. Wenn man einen Ausbruch kriegt und es dann wirklich nicht weitergeht, man fällt dann im Grunde genommen mit hartem Sell-off zurück in die Range, dann könnten die Bären auch sehr schnell wieder über Oberwasser generieren. Insofern lassen wir hoffen, dass diese 94.000, dass wir da jetzt irgendwo einen Boden reinbauen können, der Ausbruch bestätigt wird und wir dann was 98 und dann im Bereich der 100 erstmal laufen und dann schauen wir weiter. In diesem Sinn.